Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 203. Sitzen auf 12 Thronen. Heute haben wir einen Text aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 19, die Verse 27 bis 30. Da heißt es: Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Tja, ein interessanter Text. Da geht es ja eigentlich um das, was für uns Menschen ganz normal ist. Wir fragen ja praktisch bei allem, was wir tun: Was haben wir davon? Alles, was wir machen, muss irgendwie einen Nutzen haben. Es muss was rausspringen, ist doch klar, oder? Irgendwas, was nicht irgendwie einen Nutzen hat, und wenn es die eigene Ehre ist oder die Anerkennung, die man bekommt, oder sonst irgendeine Art von sogenanntem Lohn, das lohnt sich doch nicht. Oder machen Sie eine Menge, was sich gar nicht lohnt? Was sich nicht lohnt, ist doch Blödsinn, das zu machen, oder? Wir sind da tatsächlich als Menschen immer ziemlich radikal. Bei allem, wirklich bei jeder Kleinigkeit, haben wir im Auge, was das für Konsequenzen für uns hat. Sogar dann, wenn wir meinen, dass wir einen Menschen ganz und gar lieben, haben wir im Hinterkopf, dass wir dafür auch geliebt werden. Wenn wir uns um einen Säugling kümmern, dann möchten wir doch da zumindest ab und zu belohnt werden durch sein Lachen, sein Glucksen, sein Fröhlichsein. Und wenn wir etwas geschafft haben, dann gibt's immer noch eine Möglichkeit, belohnt zu werden, nämlich durch uns selbst. Dann verschaffen wir uns den Lohn. Jetzt habe ich das Recht auf dieses und jenes, was ich mir sonst nicht gönne. Denn über das, was Lohn heißt, werden wir motiviert. Überall. Freundschaften. Warum soll ich jemandes Freund sein, der nicht mein Freund ist? Ist doch klar. Wer nett zu mir ist, zu dem bin ich auch nett, und umgekehrt, ist das auch so, klar. Ich gehe davon aus, dass wenn ich zu Menschen nett bin, dass sie auch dann zu mir nett sind. Das ist ja sozusagen das Prinzip dahinter. Und da heißt es immer so schön: Eine Hand wäscht die andere. Klar, wir sind aufeinander angewiesen. Wir müssen dafür sorgen, dass also andere uns gewogen bleiben. Und natürlich sind die uns besonders gewogen, für die wir was tun. Und man weiß ja nie, wozu man sie einmal braucht. Ja, gibt's noch andere Motive, außer dass sich etwas für uns lohnt? Viele Menschen würden spontan sagen, schwerlich. Uneigennützig zu sein. Wenn ich uneigennützig bin, dann habe ich doch wenigstens den Lohn, uneigennützig zu sein. Ist das nicht ein schönes Gefühl, uneigennützig zu sein? Dafür lohnt es sich doch, uneigennützig zu sein, oder? Tja, und wenn es darum geht, einen Lohn und im Sinne des Erfolgs einer Bemühung zu bemessen, dann geht es immer darum, dass das irgendwie angemessen ist. Wann ist der größte Krach zwischen Paaren? Ja, wenn der eine das Gefühl hat, er gibt mehr, als er wiederbekommt. Ich mache immer dieses und jenes, aber du. Ist doch klar, wir haben sowas wie eine Art von Berechnungssystem, wo wir auf Ausgewogenheit zu achten bemüht sind. Und wenn wir uns um irgendwas bemühen und wir bekommen dafür irgendeine Art von Lohn, dann achten wir mit großer Sorgfalt darauf, was andere bekommen für vergleichbare Arbeit. Und wir haben immer ein Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn das Verhältnis zwischen dem eigenen Aufwand und dem, was man dafür bekommt, wenn das irgendwie nicht so in Ordnung zu sein scheint. Das ist dann, wie sagen wir so schön, ungerecht. Jetzt gibt es etwas ganz Schreckliches zu verkünden. Gott ist ungerecht. Jedenfalls angesichts dessen, was wir für gerecht halten, ist er außerordentlich ungerecht. Naja, man muss halt bloß in die Welt gucken. Da gibt es Menschen, die erben wahnsinnig viel. Die anderen kriegen irgendwas nachgeschmissen. Die Dritten haben per Zufall, verdienen sie Millionen oder Milliarden sogar. Manche streben die an, Billionen zu haben. Ja, was haben sie dafür getan? Welche sogenannte großartige Leistung haben sie dafür verrichtet? Die anderen, die arbeiten sich halbtot und sie kommen gerade so, wenn überhaupt, über die Runden. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht ein Beweis dafür, wie ungerecht Gott eigentlich ist, weil er permanent uns mit solchen Ungerechtigkeiten konfrontiert? Oh, wir haben ein feines Gefühl für Gerechtigkeit, jedenfalls diese Art von Gerechtigkeit. Wer in einer größeren Familie aufwächst, der weiß, wenn es darum geht, zu teilen, das muss mit äußerster Sorgfalt gehandhabt werden. Du teilst und du wählst aus. Oh, da wird man aber sehr genau. Ne? Weil Ungerechtigkeit können wir nicht ertragen. Dabei haben wir permanent das Gefühl, dass wir ungerecht behandelt werden. Schließlich sind alle Menschen uns gegenüber, wenn sie nicht so freundlich sind, wie wir das erwarten, ungerecht. Und der eine ignoriert uns, der andere verachtet uns sogar. Der Dritte zieht uns über den Tisch. Und der Vierte hat so einen richtigen Groll auf uns, völlig ungerechtfertigterweise. Ob das Kollegen, Chef, in der Familie, wo auch immer. Jugendliche finden überhaupt das ganze Leben ungerecht. Angefangen bei den Eltern und bei allen anderen auch. Die Schule und was auch immer. Alles ist ungerecht. Weil, an welchem Maß messen wir das? Wir messen das an dem Maß unserer Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und die sind als solche gerechtfertigt und alles, was nicht erfüllt wird, ist automatisch, bezogen auf diese Ansprüche, ungerecht. So sind wir. Aber es ändert nichts daran, dass das ein Maßstab ist, der hier für uns in dieser Welt gilt. Und natürlich, wenn kein Überfluss herrscht, sondern überall Mangel herrscht, da ist das natürlich ganz besonders wichtig, dass da gerecht verteilt wird. Da, wo Überfluss herrscht, da ist es ja egal. Wenn wir sicher sind, dass da einfach immer genügend Früchte und die fallen ja fast von den Bäumen und so, dann können die anderen auch davon mitessen. Ist überhaupt kein Problem. Überfluss macht das Gefühl von Gerechtigkeit überflüssig. Und hier fragt ein Jünger, was haben wir jetzt davon, Wir haben unsere Familien verlassen, wir sind dir nachgefolgt, wir müssen jetzt hier über die Lande ziehen und so, aber das muss doch irgendeinen Nutzen haben für uns. Jetzt könnte Jesus natürlich zu Recht sagen, oje, wenn du schon so denkst, dann bist du noch ziemlich weit entfernt. Macht er nicht. Nein. Er geht davon aus, ganz offensichtlich, dass die Jünger schon dazu kommen werden, herauszufinden, was wirklich Nachfolge heißt. Und dann sagt er ihnen, was dann passiert. Ihr werdet mit mir auf Thronen sitzen. Ich meine, ist das jetzt ein großes Versprechen? Auf Thronen rumzusitzen? Nein, das ist natürlich damit nicht gemeint, klar. Aber jedenfalls, ihr werdet mit mir, ja, die Unendlichkeit gestalten, könnte man auch sagen. Auch wenn man sich vielleicht darunter nur wenig vorstellen kann. Aber da spricht er ja auch darum, der wird es hundertfach empfangen, wenn er bereit ist, auf dieses und jenes und dieses und jenes und insbesondere auf die Beziehungen zu den Menschen, die er gern hat, zu verzichten, wird das hundertfach empfangen. Aha. Ist es das, was Jesus von uns verlangt und erwartet? Wofür wir dann belohnt werden? Wir sollen alle Beziehungen zu allen Menschen aufgeben und abbrechen und dann wird er uns dafür belohnen? Das ist natürlich schlichtweg Humbug. Was Jesus sagt, ist was ganz anderes. Er sagt, wenn ihr um meines Namens willen, sprich um der Liebe willen, denn das ist der innerste Name von Jesus, wenn ihr um der Liebe willen bereit seid, das, was ihr für euch gerne hättet, auch zu verzichten, dann wird euch das, ja, vergolten werden, werdet das ewige Leben ererben, dann wird die Liebe in euch wirksam werden. Das ist das, was er sagt. Die Liebe wird in euch wirksam werden. Das ewige Leben ist nämlich nichts anderes, als dass die innerste Liebe Gottes in einem Menschen beginnt, in aller Fülle wirksam zu werden. Dann seid ihr bei mir, dann gehört ihr zu mir, denn das ist dasjenige, was ich mache. Ich bin bereit, absolut alles in dieser Welt, in diesem Leben aufzugeben, um euretwillen. Und das ist das, was wahre Liebe heißt. Nicht die Liebe, wie wir sie so kennen, die immer berechnet, was sie von dem hat, wenn sie jemanden gern hat oder liebt oder sich um jemanden kümmert. Oder wo man vielleicht moralisch sich verpflichtet fühlt und ein schlechtes Gewissen haben müsste, wenn man es nicht macht. Was ja auch nicht unbedingt Liebe genannt werden kann. Sondern wo man aus völlig freiem Herzen für andere da ist und ihnen etwas gibt, was man Schenken nennt. Und Schenken heißt, ich will dafür nichts. Ich gebe dir das gerne. Warum? 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 Weil du das brauchst. Schenken, weil der andere das braucht und weil man spürt, dass der andere das braucht. Schenken aus der eigenen Fülle. Das ist etwas, was überhaupt nicht mehr berechnet. Da ist nicht mehr irgendwie, ja, so viel gebe ich, so viel hätte ich gern dafür. Ich hätte doch wenigstens Dankbarkeit erwartet. Aber noch nicht einmal Dankbarkeit. Ja, wer Dankbarkeit erwartet, schenkt nicht. Wer Dankbarkeit erwartet, investiert. Und das ist ein großer Unterschied. Und er möchte als Lohn dafür Dankbarkeit, Zuwendung und was auch immer haben. Und das wird ganz genau immer zwischen uns austariert. Und alles, was wir nicht bekommen, das ist Unrecht, das uns angetan wird. Aber Jesus denkt völlig anders. Und er macht das dadurch notwendig oder macht es dadurch deutlich, dass mit dem letzten Satz, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten. Die Letzten werden die Ersten sein. Was ist damit gemeint? Ja, diejenigen, die genau berechnen, was man für das bekommt, was man macht, und die sich bereit sind, dafür einzusetzen, die also den Ehrgeiz entwickeln und die es richtig, richtig, ganz richtig machen wollen, die also immer vorne dran sind, Warum machen Sie das? Sie machen es deswegen, weil Sie besonders viel eigentlich haben wollen. Weil Sie wirklich zu den Ersten gehören wollen. Die ganz und gar moralisch oder wie auch immer sich sozusagen das Himmelreich erwerben können. Die richtig gut sein wollen. Aufgrund dieser Motivation sind Sie die Letzten. Und die Letzten, wer ist das? Die Letzten, das sind diejenigen, die sich überhaupt nicht irgendwie drum kümmern, gut sein zu wollen, sondern das sind diejenigen, die sehen, wo ist etwas nötig, was brauchen die, wo kann ich helfen, wo kann ich dienen, wo bin ich jemandem nützlich, der schlichtweg Freude daran hat, für andere da zu sein. Und der aufgrund dessen überhaupt nicht den Ehrgeiz entwickelt, jetzt ganz oben zu stehen, weder moralisch noch sonst wie, noch in der Belohnung noch in der Bezahlung, sondern es ist ein Herzensanliegen, mit dem bisschen, was man hat und was man machen kann, anderen eine Freude zu bereiten. Und die, die überhaupt nicht anstreben, die Ersten zu sein in der Hierarchie, die sind in dem Reich, von dem Jesus redet, die Ersten. Weil das ist ja das Besondere. Dass wer allen dient, braucht ganz andere Kräfte als diejenigen, die im Wesentlichen in allem, was sie tun, sich selber dienen. Und diese Kräfte, die stellt er zur Verfügung. Die schenkt er uns im Innersten. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und das ist sein Maß. Sein Maß ist, braucht ihr mehr, weil ihr einfach euch mehr verschenkt? Dann bekommt ihr das. Und braucht ihr noch mehr, weil ihr einfach mit allem, was ihr habt, das weitergebt? Dann bekommt ihr auch noch mehr, aber nicht als Lohn. Nicht als Lohn. Das System von wechselseitiger Berechnung von Anstrengung, Mühe und Lohn dafür ist durch ihn letztendlich völlig gebrochen, weil er macht das vor. Er zeigt, dass das, was er macht, aus purer Liebe ein unendlich wertvolles Geschenk an das ganze Universum ist. Und haben wir das gleiche Bedürfnis, weil wir von seiner Liebe erfüllt sind? Dann sind wir bei ihm. Und auf die Trönchen können wir dann locker verzichten. Das ist nur ein Symbolbild für mit ihm zusammen tätig sein. Und das ist eine ganz wunderbare Zukunft, die dann auf uns wartet.